Wir stehen am Josaphat, beim Josaphat. Zweite Chroniker 20. Zweite Chronik, ach, 18, 18, Verzeihung. Zweite Chroniker 18. Es liegt so viel Zeit dazwischen, seit ich das letzte Mal hier gewesen bin. Ich darf dazu eben Folgendes sagen. Sie dürfen das nie so ansehen, gewissermaßen, als wenn das immer eine kleine Panne ist, wenn ich nicht da bin. Und dann wird also dann Vertretung geschaffen. Sondern das ist hier eine Gemeinschaftsstunde, wo normalerweise die Brüder reden und wenn ich gerade da bin, darf ich auch reden. So ist das gemeint. Ist richtig? Ja, so ist richtig. Und wer also bloß kommt, wenn der Pastor da ist und denkt, sonst ist es nichts, der hat nie ganz begriffen, jawohl, manche sehen einen roten Kopf, kriegen mit Kämpfen recht. Sehen Sie, es war so, das darf ich ruhig mal sagen, ich hatte früher öfters mal eine Bibelstunde und die wurde einfach nichts, weil ich so und so oft verreist war. Gott hat mir nun mal so auswärtige Dienste gegeben und dann fiel sie aus und da wurde nichts Richtiges draus. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Gemeinschaftsstunde, die ich gar nicht leite. Die Brüder leiten und im Bruderkreis, der das trägt und die reden. Und wenn ich da bin, springe ich mit ein. Und das hat sich fein bewährt, nicht? Und das sollen Sie wissen, also dass man möge, man gehört dazu oder gehört nicht dazu, nicht? Und wenn man dazu gehört, gehört man immer dazu. Paul, ist richtig? Das muss noch gesagt werden. Nicht? So, und nun also unser Bruder Josaphat. Der Hebräerbrief hat uns ja gelehrt, dass die Gemeinde Jesu eng zusammengehört, auch mit den Gläubigen, die vor uns gewesen sind. Das sind nicht bloß wir paar Leutchen hier, sondern wir gehören im Geist zusammen mit all denen, die dem Herrn Jesus gehören, ob sie in China, Afrika oder sonst wo wohnen, und mit denen, die vor uns gewesen sind. Unsere Väter drücken es so aus, es ist eine Einheit, die Ecclesia Triumphans und Ecclesia Militans, das heißt die triumphierende Kirche in der Herrlichkeit und die kämpfende Kirche auf Erden. Und darum sage ich also Bruder Josaphat, nicht? Der gehört zu uns. Dieser Bruder Josaphat, König in Israel, wir haben vornehme Brüder, König in Israel, der war, erinnern Sie sich, wiederholt so kurz eine dumme Lage gekommen, weil er sich verschwägert und befreundete mit dem König von, also er war König in Juda, wissen Sie es noch, sind zwei Reiche, Israel war getrennt, ein Südreich mit Jerusalem hieß Juda und Nordreich hieß Israel. Und der in Israel, in Samaria regiert, der gottlose, der abgöttische König, der allen Heiden nachrief, allen heidnischen Götzen, der König Ahab. Und dann hat der fromme König Josaphat aus Jerusalem sich verbündet mit dem König Ahab. Macht dem einen schönen Staatsbesuch. Und wie das so ist, der Ahab sagt nun gleich, Mensch, fein, dass du hier bist, nicht? Und da gibt es ein Festessen, 7 Gänge, wie jetzt in Genf da. Haben Sie nicht gelesen? Sie haben da ein schlichtes Frühstück miteinander eingenommen, das war ganz vorzüglich. Daraufhin könnten die Völker verlangen, dass sie sich wenigstens vertragen, nicht wahr? Denn wir bezahlen ja auch die Frühstücke, oder nicht? Ja, klar. Und nachdem sie also so ein gutes, schlichtes Frühstück von 8 Gängen eingenommen haben, sagt der König Ahab, der gottlose König Josaphat, ich habe einen Kriegszug vor, nach Ramoth in Gilead, die Stadt will ich den Syrern wieder abnehmen, du machst doch mit. Und der Josaphat macht mit. Es passierte nun allerhand, das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Wir stehen bei Vers 26. 2. Chroniker 18, Vers 26. Da war ein Prophet, noch das muss ich noch sagen, Micha, der Sohn Jemlas, der warnte die Könige vor dem Zug im Namen des Herrn. Und da hat der König Ahab ihn verhaften lassen, Vers 25. Und der König Israel sprach, nehmt den Micha, diesen Propheten, und lasst ihn bleiben bei Ammon, dem Stadtvogt, und bei Joas, dem Sohn des Königs. Und sagt, so spricht der König, Lege diesen ins Gefängnis und speist ihn mit dem Brot und Wasser der Trübsal. Bis ich wiederkomme mit Frieden. Haben Sie einen Zusammenhang? Ich habe das nur ein bisschen schlecht erzählt. Es ist so schwer, so eine ganze Geschichte nochmal von Anfang an zu erzählen. Ich hoffe, Sie haben einen Anschluss gekriegt. Und nun Vers 28. Also zog hinauf der König Israels und Josaphat, der König Judas, gen Ramoth in Gilead. Und der König Israels sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in Streit kommen. Du aber habe deine Königskleider an. Und der König Israels verkleidete sich als ein einfacher Soldat und sie kamen in Streit. Aber der König von Syrien hat den Obersten über seine Wagen geboten: Ihr sollt nicht streiten, weder gegen klein noch groß, sondern gegen den König Israels allein. Dann und die Obersten der Wagen, Josaphat sahen, dachten sie: Der ist der König Israels, und umringten ihn, wider ihn zu streiten. Aber Josaphat schrie, und der Herr half ihm, und Gott wandte sie von ihm. Denn da die Obersten der Wagen sahen, dass er nicht der König Israels war, wandten sich von ihm ab. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoss den König Israels zwischen Wang, Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker: Wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Und der Streit nahm zu des Tages, und der König Israel stand auf seinem Wagen gegen die Syrer bis an den Abend und starb, da die Sonne unterging. Wir haben es mit dem Josaphat zu tun. Wir sehen also diesen Bruder Josaphat an. Man kann aus seiner Führung für seinen Christenstand eine Menge lernen. Erstens, ich weise nochmal darauf hin, ein Kind Gottes in böser Gesellschaft. Der Apostel Paulus hat sehr ernst davon gesprochen, dass eine Grenze ist, eine unübersehbare Grenze zwischen denen, die dem Herrn gehören, und denen, die ihm nicht gehören. Zwischen dem Volke Gottes und denen, die nicht zum Volke Gottes gehören. Im Propheten Malachi sagt der Herr selber: Und ihr sollt sehen, welch ein Unterschied sei zwischen denen, die von Gott los sind, und denen, die ihn fürchten und lieben. Und meine Freunde, das ist eine schlimme Sache, wenn dieser Unterschied aufgehoben wird. Da sagt nun Paulus, würde ich sagen: Natürlich wohnen wir unter Leuten, die dem Herrn nicht gehören. Wir können nicht die Welt räumen, auf den Mond ziehen, eine christliche Kolonie anfangen, das können wir nicht. Aber, so sagt Paulus, werdet nicht ihre Jochgenossen. Da steht im Griechen Synzygos. Und das ist ein Bild von zwei Ochsen, die vor einen Wagen gespannt werden unter ein Joch. Sie stehen unter einem Joch und ziehen am selben Karren. Da sagt Paulus, das könnt ihr also nicht machen. Und ich war, nun ist der Josaphat Synzygos, Jochgenosse geworden mit dem König Ahab. Und das ist immer eine schlimme Geschichte. Ich weiß, dass man sogar bis in der Kirche hinein das nicht sagen soll, dass ein Unterschied sei zwischen Volk Gottes und Welt. Wenn ich das sage in Theologenkreisen, dann schreien mir immer die Hälfte entgegen: Das ist eine falsche Sicherheit. Kannst du wissen, ob du dem Volk Gottes gehörst? Da sage ich: Aber sicher kann ich das wissen. Und es ist schrecklich, wenn man es nicht weiß. Ich warte keinen Augenblick zu leben, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus mich erkauft hat und mir gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich möchte Sie herzlich bitten, nehmen Sie das ganz ernst und überlegen Sie: Gehöre ich zum Volke Gottes oder gehöre ich nicht dazu? Wenn Sie nicht dazu gehören, dann suchen Sie mal einen Seelsorger auf, wie stehen Sie zur Verfügung, und überlegen Sie und besprechen Sie es mit den Brüdern, was man tut, dass man über diesen Graben hinüberkommt. Dass man weiß, jetzt stehe ich auf der Seite derer. aber derer, die sagen können, er hat mich angenommen. Und wenn man das begriffen hat, dann versteht man, dass die Christen in der letzten Distanz nicht in engsten Gemeinschaft stehen können mit Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Die Bibel wirft das ganz große Problem auf, wie das in der Ehe ist, wenn ein Teil Jesu Eigentum ist und der andere Teil nicht. Da kann man nur sagen, denen, die heiraten wollen, die sollen sich's vorher überlegen. Das kann ja nicht gut gehen. Wenn es so ist, dass ein Teil während der Ehe sich bekehrt und der andere nicht, dann ist eine wichtige Aufgabe, dass der bekehrte Teil ohne viel Worte durch Wandel und Wesen dem anderen zeigt, dass es schön ist, Jesus zu gehören. Aber nun ist der Josaphat Jochgenoss geworden mit dem Ahab. Und wir haben schon gesehen, das bringt eine Menge Schwierigkeiten für ihn mit sich. Der nächste Punkt ist der, und damit sind wir bei den Schwierigkeiten. Er schweigt, als sein Bruder Micha ins Gefängnis geworfen wird. Da sitzt er, also das sind Dinge, die ich immer wieder kurz zusammenfassen möchte, nicht? Er sitzt neben dem König Ahab. Und der Ahab sagt, dieser Micha, der warnt uns vor dem Kriegszug, der ist so ein halber Landesverräter. Also ein alter Trick, nicht wahr? Wenn die Mächtigen der Erde gebannt werden vor ihren Wahnsinnsregen, dann schreien sie Landesverrat. Als wenn sie immer das Volk verkörperten, als wenn wir, die wir anderer Meinung sind, nicht auch Volk wären, ja? Alte Fliege bis zum heutigen Tag, aber manchmal, wenn man ärgerlich mal dran denkt, nicht? Also der Arm sagt, das ist ja halber Landesverrat, du warnst mich vor dem Kriegszug, du bist Miesmacher, du bist Wehrkraftzersetzer und wie das alles heißt. Also ins Gefängnis mit ihm. Und der Arp sagt noch, wir können ja mal abwarten, ob du recht hast oder ich. Da sagt der Micha, ist richtig. Wenn du mit Frieden wiederkommst, siegreich, hat der Herr nicht durch mich geredet. Das können wir also abwarten, wer recht hat. Ah, ist was Gutes um die Zeit. Da sieht man, dass Gottes Wort am Ende recht hat und nicht der Menschen ihr riesenhaftes Propagandagetöse. Ahab, du wirst geschlagen vor Micha. Aber zunächst wandert Micha ins Gefängnis. Und der Josaphat sitzt dabei und sagt kein Wort. Und sagt nicht, dieser Micha ist mein Bruder. Warum sagt er kein Wort? Nur ich bitte Sie, wenn man als König auf dem Thron sitzt und so ein armer Kerl wird ins Gefängnis gebracht, kann man nicht gut aufspringen und sagen, das ist mein Bruder. Ist mir unvergesslich, wie ich, also ein Leutnant ist bestimmt kein hohes Tier, ne? Aber wie ich im letzten Krieg nochmal eingezogen wurde, da ging vielleicht ein bisschen schief, aber ich wurde nochmal eingezogen. Also meines Glaubens willen, das wollte man nicht. Und ging es schief, meine ich. Und da war ich als Offizier in der Kaserne in Wetzlar und suchte sofort Gemeinschaft mit Brüdern. Und da war auch ein Soldat. Ich habe das neulich in Siegen wieder getroffen. Uns Kerl aus Siegerländer, Waffenschmied hieß er, in der Gemeinschaftsstunde. Wir haben donnerstags abends zusammen Gebetsgemeinschaft gehabt, auf Knien gelegen, war herrlich. Und tja, am nächsten Tag bin ich ja so dabei, komme ich mit von der Reithalle mit dem Kommandeur und da kommt mein Bruder vorbei und winkt mir freundlich zu. Und nun geht der Kommandeur natürlich in die Luft. Das wird hart zu grüßen, militärisch, und da ging der ganze Raum. Und sehen Sie, im Moment habe ich den Josaphat ein bisschen verstehen können, nicht? Man gehörte nun zu den Göttern, zu den Offizieren, da stand das und hat mich plötzlich nicht gegrüßt. Andererseits hat er seinen Bruder Busch gegrüßt. Verstehen Sie? Und es war in dem Moment, wie schwierig, die militärischen Vorstellungen, wer Soldat war, versteht das, zu sprengen, zu sagen, also, Herr Oberst, Moment, das ist also mein Bruder und Freund, nicht? Nun, das ist in ganz kleinen Rahmen das, was der Josaphat erlebt. Man ist auf Staatsbesuch mit dem ganzen Gepränge. Sie saßen in ihren Kleidern, steht hier, in ihren ganzen Königskleidern, saßen sie da und da wird der Micha verhaftet. Um seines Zeugnisses willen. Nein, meine Freunde, man kann sagen, was man will. Staatsbesuch hin, Staatsbesuch her. In diesem Fall musste der Bruder Josaphat den Mund auftun und sagen, er spricht im Namen des Herrn. Hat er nicht getan. Das ist davon, wenn man Sündigos wird mit den verkehrten Leuten. Lieben Freunde, trifft uns das nicht. Wie oft haben wir geschwiegen, wenn wir den Mund hätten aufmachen sollen. Also es gibt Leute, die können einem im christlichen Zeugnis auf den Wecker fallen. Ne? Weil sie überhaupt nicht mehr mal sagen können, schön Wetter heute, sondern gleich, also dauernd loslegen. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich rede davon, wie oft haben wir geschwiegen, wo wir ein Zeugnis hätten auf den Tisch legen sollen. Ich glaube, das müssen wir uns ganz besonders vom Herrn Jesus vergeben lassen. Auch dafür musste er sterben. Nackt und bloß vor aller Welt an Kreuz hängen, weil wir vor aller Welt den Mund gehalten haben, wenn es galt, ein Zeugnis abzulegen oder uns zu den Brüdern zu bekennen. Nicht? Oder uns den Brüdern zu bekennen. So wichtig, dass wir das untereinander tun, noch draußen. Und nun drittens. Nun wird der Josaphat verwickelt in Dinge, die ihm gar nichts angehen. Da heißt hier, also zog hinauf der König Israels und Josaphat gen Ramoth in Gilead. Man fragt sich, in aller Welt, was hat der liebe, fromme, treue Josaphat auf diesem unseligen Kriegszug zu tun? Man fällt einem unwillkürlich das alte Sprichwort ein, wenn man dem Teufel einen kleinen Finger reicht, nimmt er die ganze Hand. Er macht einen Staatsbesuch, will nur mal guten Tag sagen und schon ist er auf dem Kriegszug. So geht das, wenn man sich mit der Welt einlässt, allzu enge, ne? Er hat dem Teufel den kleinen Finger gereicht und jetzt nimmt er nicht bloß die ganze Hand, sondern sein ganzes Heer. Ich habe mal, wie ich in Ferien war, so ein halbes Unglück miterlebt. Da war so ein Bauer in seiner kleinen Scheune in Württemberg, haben sie kleine Höfe, bei irgendeiner Maschine, ich weiß nicht, hat sie Häcksel geschnitten, glaube ich, oder sowas. Nicht? Und da dreht sich in so ein Rad und auf einmal wird sein Rockzipfel von dem Rad gepackt und weil das Ding elektrisch ging, kann er es nicht abstellen. Er wird nur festgehalten. Nicht? Er kann nicht an den Kontakt und das Ding rausziehen. Und dieses Rad packt mir immer fester. Hat er nicht so gebrüllt, dass seine Frau ihm zu Hilfe kam. Aber ich kann mir so vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn erst so ein Rockzipfel gepackt ist und er will sich noch losreißen und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr kommt in die Maschine rein. Ah, meine Freunde, kennen wir das nicht? Das wäre eine Sünde oder nur in weltliche Geschäfte. In Dinge, die uns gar nicht zustehen. Verwickelt werden. Man spielt erst so ein bisschen mit. Und auf einmal packt es immer mehr. Und auf einmal befindet man sich in einer geistigen Situation, wo man als Kind Gottes nun wirklich in aller Welt nicht hingehört. Ich meine, Sie schauen mich so schweigend an. Ist immer so schade, dass Pastor allein redet. Kennen wir das? Dieses verwickelt werden in böse Dinge. Und der nächste Punkt ist der, Josaphat hat sich mit dem Ahab eingelassen. Nun wird er richtig dumm gemacht. Wir sprachen euch kurz drüber, ich muss mal einen Moment bei stehen bleiben. Nun wird er dumm gemacht. Meine Freunde, es wird uns Christen immer wieder vorgeworfen, dass wir die Leute dumm machen. Das ist ein Vorwurf, der stammt aus den Anfängen des Marxismus. Und ist seitdem also gewuchert wie ein Pilz, das heute vom Oberregierungsrat in Bonn angefangen bis zum letzten Arbeiter jeder doch den heimlichen Verdacht hat, wenn eine Kriegszeugnis von Jesus kommt, das ist Verdummung. Da wird man dumm gemacht, dann passt man nicht mehr in die richtige Welt hinein. Umgekehrt. Christen machen nicht die Welt dumm, aber die Welt kann Christen betrügen um ihr Bestes und sie dumm machen. Und das geschieht hier. Wie wird der arme Josaphat dumm gemacht? Das sind sie also am Vorabend von der Schlacht mit den Syrern. In den Krieg, den Judah überhaupt einen Dreck angeht. Und da sagt der Ab, man muss ja lachen, also eine wundervolle Idee. Ich verkleide mich als gewöhnlicher Soldat. Wahrscheinlich, Josef hat einen Moment gedacht, wo liegt da der Witz, nicht? Wieso ist das eine Idee? Aber wer wagt schon so einer großen Schnauze gegenüber, auch nur ein Wort zu denken? Und so, ja, das ist gewöhnlich so, diese Abend, die typische große Klappe, ne? Und dann fährt er fort, und weißt du, du ziehst deine Königskleider an, dann machen wir die richtig dumm, dann meinen sie, ach weißt du, da merken sie nicht, wer der Ahab ist und so, wie suchen sie, und da verwirren wir die ganz und gar. Wir verwirren sie ganz und gar. Ja, sagt der Josef, das ist eine wunderbare Idee. Und da setzt er sich über seinen Helm, sein Königsdiadem und sein Hermelinmantel an. Und das sind so Kriegswagen früher gewesen, wissen Sie, zweirädrige Wagen waren das, gewöhnlich mit vier Pferden davor, da ist vorne ein Fuhrmann, der Fahrer, und dahinter steht also der Krieger, in dem Fall der König, hat so neben sich so einen Köcher mit Pfeilen und Schwert und Spieß, also richtig so ein schöner, netter, kleiner, altmodischer Tank ist das, so ein Panzer. Und da marschiert also nun der gute Josaphat in seinem im schönen Königswagen, die hatten wahrscheinlich allerhand Verzierungen dran. Wissen Sie, bei solchen Königen ist mehr Chrom am Auto als bei anderen Leuten. So war das damals immer schon, ne? Und der Ahab geht als schlichter Soldat. Und dann geschieht natürlich, was geschehen musste. Die Feinde wollen natürlich zuerst den Führer des Heeres abschießen. Wissen Sie, damals war das noch so, dass die Feldherren an der Spitze des Heeres marschierten. In den neueren Kriegen sind die ganz hinten, das ist der Unterschied von früher. Ja, das sind auch so merkwürdige Entwicklungen. Die Menschheit schreitet immer fort. Also nun marschiert vor dem Heere ja der gute Josaphat, nicht? Und es passiert also so, dass die feindlichen Schützen sagen, da ist dabei die Anführer, alles Feuer, also von Pfeilen, was es so gibt, auf diesen Josaphat. Und an den Ab, der drückt sich irgendwo im Gelände rum, wie ein NATO-General, ne, ganz hinten irgendwo. Wundervoll. Sehen Sie, man fasst sich an den Kopf, wie kann, wir haben den Josaphat nicht als dummen Mann bisher kennengelernt. Ne? Wie merkwürdig, dass er sich so dumm machen lässt. Und sehen Sie, hier sind wir, die Bibel ist ein eigenartig wahrhaftiges Buch. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie in der Bibel die tiefsten biologischen Erkenntnisse einfach klargelegt sind. Es ist mir einfach eine Erfahrung, dass schlichte Jesusjünger, wenn sie sich mal mit einem richtig gottlosen Kerl einlassen, wie gelähmt sind vor dem. Nicht? Das ist einfach keinen Mut haben, zu sagen, Moment mal, also jetzt ist aber Feierabend. Da steigt man ein zu dem kleinen Umtrunk und nun geht das da ein bisschen reichlich hoch her und dann kommen Zoten und es kommt näher, wo der Punkt, wo ein Christ aufspringt und sagt, Verzeihung, das ist eine ganz falsche Welt hier. Ich meine, ich erlebe das bei meinen Jungs. Ich denke an mein eigenes Leben. Wie schwer es wird, wenn ein Christ sich erstmal unter ein Kommando eines gottlosen Menschen stellt. Das ist eine merkwürdige Erfahrung, nicht? Wie schwer es ist, dagegen sich aufzulehnen. Und so lässt sich dieser arme kleine Josaphat dumm machen. Meine Freunde, wir spüren aber dahinter etwas von der Hand Gottes. Ich will, steht dem Propheten Malachi, ich will sitzen wie ein Silberschmied und will sie läutern. Der Josaphat, dieser fromme, feine junge Mann, ist auf den Weg gekommen, der von vorn bis hinten falsch ist, wo der Herr nicht gefragt hat. Und nun fängt der Herr an, ihn zu läutern. Bis darin, dass er ihn erstmal die Hand abzieht. Josaphat, du bist ja so begeistert von dem Ahab. Du musst erfahren, wo dich das hinbringt. Was bringt ihn dahin, dass er am Schlachtfeld steht und verloren ist? Das Ende vom Lied. Es gibt ein Wort im Propheten Jeremia, 2 Vers 19, das mich immer ungemein beunruhigt. Das heißt so, da ist die Rede wie von einem Naturgesetz. Nicht? Also, wenn mir einer auf den Kopf haut, dann muss ich eine Beule kriegen. Das geht nicht anders, verstehen Sie? Und wenn einer in einem gaserfüllten Raum ist, dann muss er ersticken. Das sind einfach Gesetze. Und so ist in diesem Bibelwort Jeremia 2, Vers 19 Naturgesetz. Du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten. Du musst, da kommst du nicht drum herum. Da kommen Völker nicht drumherum und da kommen wir nicht drumherum, als Einzelne. Du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen, ihn nicht fürchten. Ja, nun ist der Josaphat dran, dieses schreckliche Gesetz zu lernen. Da steht er am Schlachtfeld. Alles weicht um ihn zurück, die feindlichen Schützen dringen auf ihn ein. Er ist im besten Wege also nun zu fallen. Für Gott, König und Vaterland ist eine Sache, die ihnen Dreck angeht, nicht wahr? Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, eine tolle Geschichte. Und sehen Sie, das ist der nächste Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte. Das wird die Wendung in seinem Leben. In dem Augenblick, wo er da auf dem Schlachtfeld der Dumme ist und alle feindlichen Schützen auf ihn eindringen, und alles schreien, dass ja der Ahab losschlagt ihn. Da geht ihm auf, was geht mich die Sache an? Und was hat mich der Ahab dumm gemacht? Und wie bin ich betrogen? Und wie kam das eigentlich? Das fing an, als ich ohne meinen Heiland zu fragen, diesen Staatsbesuch gemacht habe. Als ich mich hier einließ, irgendwo war eine Wegkreuzung, da bin ich links gelaufen statt rechts. Irgendwo habe ich einen Weg verfehlt. Ich muss zurück. Und sehen Sie, das ist das Wundervolle. Es gehören keine großen Dinge dazu, umzukehren. Es gibt ein wunderschönes Lied von Kögel, vielleicht kennen Sie das. Er hat es gedichtet für das Grabmal der unbekannten Seeleute, die auf Sylt angeschwemmt werden. Da heißt es, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Das Vaterhaus ist immer nah. Er ist weit weggelaufen. Er ist einen langen Weg verkehrt gelaufen. Er hat einen Weg ohne seinen Herrn und Heiland gemacht. Und nun geht's ihm auf. Und da kehrt er um. Und da ist gar nicht viel notwendig. Da heißt es hier einfach, er rief an den Herrn. Er rief an den Herrn. Das Vaterhaus war da. Auf dem Schlachtfeld. Im Gedränge. Erlebt er, was Jesus seinen Jüngern sagt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ach, lassen Sie mich Ihnen das sagen, wenn das nicht in der Bibel stände, auf jeder Seite. Du darfst umkehren. Du darfst heimkehren. Da machen wir nun einen Mordsbohai um diesen falschen Weg des Josaphat. Aber sagen Sie, wie viel Irrwege haben wir gemacht? Wie viel Teufelswege haben wir gemacht? Wie viel böse und falsche Wege sind wir gegangen? Es ist eine köstliche Botschaft, dass man umkehren darf. Diese Melodie, die Jesus so gewaltig anstimmt in der Geschichte vom verlorenen Sohn: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will sagen, ich habe gesündigt. Und er machte sie auf und kam zu seinem Vater. Und das ist hier. Josaphat auf dem Schlachtfeld, auf dem Schlachtfeld. Er braucht keine Kilometer zu laufen. Er rief an den Herrn. Ich finde das eine wundervolle Geschichte. Dieses Anrufen da, wie heißt hier? Josaphat, Vers 31, schrie. Und der Herr bannte seine Feinde von ihm. Also, ich finde das großartig, wie es hier steht. Er schrie. Das war gebetet. Das war gebetet. Ich meine, bei uns ist es weithin so, dass man das Gebet versteht, dass ein Pfarrer ein schwarzes Buch hat, eine sogenannte Agenda, und da was vorliegt. Wie man im Kirchenkampf in einer ganz trostlos, gottlosen Gegend gewesen, solche Bekenntnisversammlungen halten. Komme ich abends um 7, die Staatspolizei verfolgte mich immer und fand mich nicht, wurde sehr plötzlich angesetzt. Kam ich um 7 im Pfarrhaus, die Pfarrfrau besorgt mir ein Abendessen und da ist der Pfarrer. Ach, einen Totenkopf. Ich habe selbst, ach, und er hat Angst und alles. Und dann sage ich, wir wollen noch zusammen beten. Und er verschwand. Und dann kam nach einiger Zeit wieder im Talar. Und Agenda, ich sage, wollen wir denn im Talar anziehen? Ich will nachher gleich ins Auto und weiter, ehe ich da vorkomme. Nein, sagt er, aber wir wollten doch zusammen beten. Und er sagt, das können Sie sich gar nicht anders vorstellen, als den Talar anziehen und das Buch mitbringen. Konnte sich nicht anders vorstellen. Ich sage, was denken Sie denn eigentlich, wie Ihre Gemeinde betet? Hätte er noch nie darüber nachgedacht. Das gibt's nicht. Ich würde es nicht glauben, wenn ich selber erlebt hätte. Und da habe ich gedacht, wenn der schon so Vorstellungen hat, was mögen die Menschen so in der Welt für Vorstellungen vom Beten haben? Beten heißt, dass ein Pastor ein schwarzes Buch hat, was draus vorliegt. Und das sind schöne Gebete, liturgische Gebete. Da haben sie jetzt neue Agenda raus, da haben sie Gebete aus dem 12. Jahrhundert ausgegraben. Aber verstehen Sie, damit hat Josaphat nichts zu tun. Er schrie, das war nicht sehr formvollendet. Aber das kam aus Herzensgrund. Ein weggelaufenes Kind verirrt. Vater! Ich bin ja plötzlich von dir verlassen. Wo bin ich hingeraten? Ah, wissen Sie, ich wünsche uns, dass wir so schreien lernen. Wenn uns aufgeht unser falscher Weg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie richtig in Sündennot kommen. Da lernt man dies Schreien. Schreien vor dem, der die Nägelmale trägt und sagen kann: Du darfst heimkommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist schön. Die Umkehr des Josaphat. Ich komme gar nicht los von der Stelle. Denn ich möchte noch einmal, muss eben dick unterstreichen, dass das mitten im Kampf geht. Da ist der Lärm und der Schrei und Kampf und die Wagen gerasseln und die Pfeile sausen. Und da kann man heimkehren. Also ich könnte mir denken, dass ein Geschäftsmann eines Tages mitten im Trubel des Geschäfts sagt, ich bin ja weit weg, ich will einkehren. Dass eine Hausfrau, also bei der Wäsche auf einmal kapiert, wo laufe ich rum? Ich schickte mir ein Freund jetzt ein Blatt zu, das liegt in Würzburg in den Kirchenhaus. Da haben sie sehr freundlicherweise, netterweise die Kirchen offen. Und da steht, wir wollen dir helfen, dass du beten lernst. Richt deine Augen auf den Altar. Sieh den Altar an. Dort ist Gott. Und dann schließlich, und wenn du hinausgehst, wisse, der Altar wartet auf dich. Der Altar der Kirche wartet auf dich. Und da kannst du immer wieder eine Heimat finden. Was hätte Josaphat gemacht, wenn er so ein Flugblatt gehabt hätte? Denn er gesagt, in Jerusalem ist ein Altar und ich bin anderen Kilometer weg gesaust. Verstehen Sie? Doch. Kerstin hat es besser gewusst. Er hat gesagt, Gott ist gegenwärtig. Ja, Gott ist gegenwärtig. Und darum kann ich, bin ich nicht gebunden an Raum, an Altar, an Pastor oder an irgendwas, sondern umkehren darf ich jetzt heute. Aber hören Sie das um Gottes Willen nicht an. 80% von uns haben ja nötig, umzukehren und nach Hause zu kommen. Dann tun Sie es bitte. Und nicht morgen früh oder übermorgen, wenn Sie gerade Zeit haben, können Sie jetzt tun. Jetzt. Während ich rede. Lassen Sie mich weiterreden, schalten Sie ab und kehren Sie nach Hause. So geht das. Oh, so eine wundervolle Sache. Josaphat kommt nach Hause. Ich möchte das als nächsten Punkt so ausdrücken. Der gute Hirte findet sein verlorenes Schaf. Sie kennen die Geschichte, wie Jesus sie erzählt hat, dass ein Hirte sein nach Hause kommt von 100 Schafen, bloß noch 99 vorfindet. Und dann lässt er die 99 und sucht das Verlorene. Er schildert Jesus mit so ein paar Strichen, wie er durch die Schluchten des jüdischen Berglandes geht und das Schaf sucht. Und dahinter steht immer das Bild Jesu, der bis in die Tiefen der Hölle hinabsteigt am Kreuz, um sein verlorenes Schaf zu suchen. Der bis ins Kampfgetümmel hineingeht, um sein verlorenes Schäflein Josaphat wiederzufinden. Oh, wie wundervoll ist das, dass Jesus auf dem Schlachtfeld einen Menschen finden kann. Auch am Schlachtfeld des Lebens, nicht? Hat er sie schon so gefunden? Es geht mir, je älter ich werde, immer mehr darum, dass sie nicht christliche Formeln haben, sondern die Wirklichkeit der göttlichen Welt. Ich darf mein Erlebnis erzählen, also wir sind unter uns, da darf ich mal so ein bisschen so lästern, nicht? Wie ich in Kiel meine Vorträge hatte, dann fing am ersten Abend ein lieber Bruder, der es leiten sollte, an. Wir wollen im Jesu Namen beginnen. Amen. Wir singen zusammen. Nein, erst kommt die Losung. Und da habe ich gesagt, Mensch, komm hier mal auf. Nächsten Abend mache ich die Sache selber. Der sagt, das ist doch richtig. Ich sage, ist ganz richtig. Du, im Gottesdienst haben wir Formeln. Aber hier jetzt nicht. Warum nicht? Ich sage, es gibt nichts Gefährlicheres als christliche Formen. Man kann es Vater Unser lernen. Man rasselt zusammen runter. Ich habe immer ein kleines Herz gehabt, wenn ich jeden Sonntag anfange, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da habe ich Angst, weil es jeden Sonntag kommt. Und doch komme ich von davon nicht runter, weil es so eine herrliche Form ist. Da denke ich, ich möchte jedes Mal so sagen, dass es ganz neu ist. Neulich hat mich jemand veräppelt und gesagt, da schnauft es zwischendrin so. Im Namen des Herrn, der sagt, ja, da schnaufe ich, weil ich mich selber darauf besinnen will, was das für ein Satz ist. Verstehen Sie? Aber das ist eine Gefahr, die Formen. Man kann sich das Christentum anziehen wie ein Rock und das Herz ist völlig unverwandelt. Nicht unverwandelt. Und das liegt mir so schrecklich viel daran. Also bis zum Nervöswerden, nicht wahr? Schlage ich immer wieder alle Formen kaputt für mich. Es liegt mir so viel daran, dass wir in die wirkliche Existenz der göttlichen Wahrheit hineinkommen. Das heißt, das ist was, wissen wir, das heißt? Jesus, der Auferstandene, ging mir nach. Wieso mir? Das kann ich nicht fassen. Das ist ein Wunder. Aber es geschah. Und er fand mich. Und nun gehöre ich ihm. Nun gehöre ich ihm. Nun kann die Welt mir 7000 Beweise bringen, dass alles Schwindel ist. Sage ich, ist schön und gut, aber ich gehöre ihm. Nicht so. Das erlebt Josaphat. Der gute Hirte fand sein Schäflein. Ich muss machen. An der Stelle wird unsere Geschichte so wundervoll. Finden Sie nicht? Da geht mir das Herz einfach auf. Wenn die Gnade offenbar wird über unser verkorksten Leben, dann ist einfach herrlich. Und das geschieht hier. Die Sonne bricht durch. Die Gnade wird offenbar. Gnade bricht durch, ja. Und der nächste Punkt ist der, er erlebt schaudernd Gottes Gericht über Ahab. Der Micha, der Prophet, der im Gefängnis da sitzt in Samaria, hat gesagt, du wirst nicht mit Frieden heimkommen. Und da hatte Ahab gesagt, na klar komme ich wieder zurück. Ich werde dieses sogenannte Wort Gottes zu Schanden machen. Und darum mache ich den schönen Witz und lasse den Josef als König gehen und ich gehe als schlichter Soldat. Und sollte wieder erwarten, der Kriegszug schief gehen, dann kann ich als letzter Deserteur mich zuerst absetzen, nicht? Also das wäre gelacht, wenn ich nach Hause komme. Und dann heißt es, und es schoss ein Syrer von ungefähr. Von ungefähr. Ihr versteht, ein Pfeil und traf den Ahab zwischen Wehrgehenk und Panzer. Also man hat einen Brustpanzer und dann kommt so ein Gürtel, wo das Schwert dran hängt. Wenn sie anstrengen im Kampf, dann kann das Moment auseinanderrutschen und da in den schmalen Spalt hinein saust ein Pfeil. Unterleibsverwundungen, das wissen alte Krieger, sind meist tödlich. Hier in die Weichen ein Pfeil. Von ungefähr. Es schaudert ein, wenn man das so erfährt. Der Mann hat sich so in Sicherheit gebracht. So in Sicherheit gebracht. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit dem Chef der Essener Staatspolizei. Wir werden gegen Christus kämpfen und wenn die Welt untergeht. Hier geht's Christ oder Antichrist. Und meine letzte Begegnung mit ihm war, da kommt ein Angriff ganz plötzlich so gegen Ende des Krieges und ich sause in den Bunker, Molch, was ja noch nicht fertig war, runter, da waren noch keine Stufen und pralle gegen einen schlichten Soldaten. Und ich schaue, auch der fängt mich so auf, war's der Chef der Essener Staatspolizei. Großer LS-Führer, nun schon verkleidet als schlichter Soldat. Pastor Wusch sagt, da leben Sie noch. Leben Sie noch. Ich sage ja sowieso, wir überleben noch viele, können sich drauf verlassen. 8 Tage später hat er sich erhängt, nicht? Sehen Sie, der Mann war sicher und als es gefährlich wurde, verkleidet er sich. Und dann kriegt ihn Gott. Er lief in eine Falle an der Werdener Brücke. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe es selber empfunden wie Josef an mir. Wenn Gott anfängt, dann kann man ihm nicht mehr entgehen. Dann kann man nur erschrocken davor stehen, schrecklich ist in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wissen Sie, das war für Ahab besonders schrecklich. Es gibt im Königsbuch eine furchtbare Geschichte. Da hat der Ahab einen Mann umbringen lassen. Naboth hieß der, weil er sein Gütchen gern erben wollte. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Und da ist ihm der Prophet Elia entgegengetreten und hat gesagt, auf dem Acker, wo Naboths Blut geflossen ist, wird dein Blut fließen. Und das steht in Königsbuch, auf diesen Acker warf man den Leichnam. Das Unheimliche, wie lange Gott warten kann mit Menschen, man kriegt richtig Angst. Und dann eines Tages gehen alle Türen zu und nun erfährt man, was in der Bibel steht, dass Gott ein schrecklicher Gott ist. So steht's, ein schrecklicher Gott. Und nun wird Wort für Wort die alte Verheißung wahr, auf dem Acker, wo du Blut vergossen hast, wird dein Blut liegen. Von ungefähr steht hier, man spürt beinahe, wie unheimlich das ist. Für die Augen der Welt ist ganz zufällig ein Schuss, der Krieg war ja ungefähr zu Ende, ein Schuss. Und der Schuss trifft den Ahab. Die Welt kann zu vielem sagen, ist reiner Zufall. Aber wer etwas um die verborgene Hand weiß, der weiß um unheimliche letzte Zusammenhänge. Und dann schließt das so wundervoll. Das, also Kapitel 19, 1. Josaphat
Aber der König Judas kam wieder heim mit Frieden. Oh ja, hat sie nach Hause gefunden. Verstehen Sie, nach dem schrecklichen Tod des Ahab, dann dieses Wörtchen, ist schade, dass ein neuer Kapiteleinteilung ist. Einfach ein Elend. Nicht? Das müsste dahinter stehen. Josef aber kam heim mit Frieden.